Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Gabriele, warum bist du Feuer und Flamme für Sizilien?
Weil Sizilien eine solche Vielfalt bietet an Natur, an Kunst, an Geschichte und an Essen und freundlichen Leuten.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Hier nehmen wir euch alle 14 Tage auf eine ganz konkrete Reise mit aus dem aktuellen Kneißl-Katalog, immer in Begleitung von einem erfahrenen Reiseleiter, einer erfahrenen Reiseleiterin, die uns ihre persönlichen Geschichten erzählt, die uns Insider-Tipps gibt, die man weder woanders im Netz noch mit künstlicher Intelligenz abrufen kann. Und wir sind angelangt bei Episode 12 und es geht wieder auf eine Insel, nur nicht ganz so weit weg. In Episode 11 waren wir in Neuseeland. Diesmal geht's nach Sizilien, in eine Welt der Antike, des Barocks, in eine Vulkanlandschaft, in Kitsch, Klischee, Kunst, Küche, da ist alles dabei in Sizilien, da freue ich mich total darauf. Mein Name ist Robert Seger, ich bin euer Reiseleiter in diesem Podcast, aber mit mir alleine wärt ihr natürlich unzufrieden und ich hole mir immer eine noch viel, viel erfahrene Reiseleiterin dazu. Und diesmal bei mir im Podcast-Studio Magister Gabriele Röder, eine Kunsthistorikerin, da werden wir kurz noch drüber reden, Archäologin, Restauratorin und auch schon viele, viele Jahre lang bei Kneißl als Reiseleiterin im Einsatz. Heute freue ich mich besonders auf dieses Gespräch, weil wir haben ein gemeinsames Schicksal, wenn man so will. Wir haben uns beide für die Kunstgeschichte als Studium entschieden. Und glaube, da haben wir heute eine Reisedestination uns ausgesucht, die unglaublich viel Kunsthistorisches zu bieten hat. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Sie bietet sehr, sehr viel Kunsthistorisches. Es ist nur das Problem, wenn wir bei dem Thema bleiben, wird uns über kurz oder lang niemand mehr zuhören. Und ich glaube, dass die Zuhörer viel mehr über das ganze Land erfahren wollen als kunsthistorische Details.
Ah, vielleicht kann man da und dort was einfließen lassen, machen aber du wir. Hast natürlich das recht. Wir. Es geht um die Reise an sich. Wenn du an Sizilien als Reiseland denkst, was ist denn so für dich so der Grund, immer wieder nach Sizilien zu fahren?
Ich glaube, die Vielfalt. Mhm. Es ist einfach von der Kunst und der Kultur so reichhaltig, dass man auch nach Jahrzehnten, die man dort immer wieder verbracht hat, noch immer nicht alles gesehen hat.
Jetzt eine zum Teil ein bisschen schwierige Frage. Kannst du uns zumindest ungefähr noch so einschätzen, wie oft warst du denn in Sizilien?
Naja, ich kann das einschätzen. Es ist ein bisschen schwer. Es sind mehr als 25 Jahre her, dass ich zum ersten Mal dorthin gefahren bin. Und ich verbringe im Schnitt 4 bis 6 Wochen pro Jahr in Sizilien.
Jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Okay.
Das sind Reisen, die ich für den Kneißl mache. Es sind Reisen, die ich privat unternehme, Familienurlaube. Also ein Land, das mich einfach fasziniert.
Ihr seht, wir haben wieder jemanden bei uns im Podcast-Studio, der wirklich aus erster Hand die Informationen hat, der die Insel wie seine Westentasche kennt. Bevor wir jetzt richtig reinstarten in die Reise, hören wir uns einmal an, wie diese ausführliche Sizilienreise, wie es im Katalog heißt, auch in der Einleitung sich anhört, wieder eingesprochen von unserer lieben Elisabeth Kneißl-Neumeier höchstpersönlich.
Sizilien. Sizilien ausführlich. Wenn Sie Sicilia etwas ausführlicher erleben wollen, sind Sie mit dieser Reise gut bedient. Neben den bewährten Sehenswürdigkeiten unserer Rundreise nehmen wir nun auch die pittoreske, barocke Stadt Scicli im Val di Noto in den Blick. Folgen Camilleris Commissario Montalbano nach Ragusa, erkunden die phönizische Ausgrabung von Mozia auf der Insel Pantaleo, das normannische Castello La Cisa und den herrlichen Garten Kolimbetra, der schon in der Antike als ein irdisches Paradies beschrieben wurde.
Ja, das klingt ja schon richtig vielversprechend. Bevor wir jetzt tief in die Tage auf Sizilien eintauchen, versuchen wir es ein bisschen geografisch einzuordnen. Wo sind wir denn in Sizilien unterwegs? Wo starten wir? Wo endet die Reise?
Wir starten in Catania, das ist an der Ostküste, werden zunächst einmal einen Ausflug auf den Ätna machen. Das ist ganz, ganz wichtig für das Verständnis von Ostsizilien. Dann geht es ein Stück weiter in Richtung Süden, Südosten von der Insel, das Gebiet, wo die Barockstädte zu finden sind. Wir müssen natürlich einen Abstecher ins Landesinnere machen, bevor es dann weiter an die Südküste geht. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch der Westen von Sizilien. Diese Spitze von dem Dreieck, die historisch, geografisch, von der Küche her ganz anders ist als der Osten der Insel. Eine faszinierende Gegend, wo es auf einmal flach wird auf einer Insel, die von Bergen und Hügeln nur so strotzt. Und dann natürlich ist das Ende unserer Reise an der Nordküste zu finden in Palermo. Von Palermo aus machen wir Ausflüge, ganz klar. Aber Palermo ist dann auch der Endpunkt unserer Reise. Es ist also keine klassische Rundreise, sondern wir erkunden von Osten über den Süden bis an die Nordküste Sizilien.
Wunderbar. Wir werden euch die Karte mit der Reiseroute und einige der schönsten Bilder dieser Reise wieder einmal auf Instagram und auf Facebook hochladen unter Kneißeltouristik. In den Shownotes verlinken wir euch natürlich auch zur Reise und allen Tipps, die wir euch so geben, damit ihr auch das alles noch einmal mitverfolgen könnt. Also, lass uns starten mit der Reise. Wir starten in Catania, wir starten in Sizilien und es ist ja so, dass die Sizilianer, die sagen ja, sie sind gar keine Italiener, ja, ganz oft so gesagt wird in Italien. Was ist denn das für eine Welt, in der man da dann landet, wenn man nach Catania kommt?
Die Sizilianer sagen, wir sind die Afrikaner Italiens. Das darf man natürlich den Sizilianern zugestehen, aber selbst sollte man das vielleicht vermeiden. Das ist jetzt in einem Satz so schwer zu sagen. Denn wir haben Zeit, das ist gut so. Es ist so, wenn man nach Sizilien kommt, der erste Eindruck, den ich auch immer im Gedächtnis habe, es ist unheimlich grün. Ich komme mit dem Flugzeug an, fliege am Ätna vorbei, je nach Windrichtung rechts oder links so ungefähr, und schaue auf eine intensiv grüne Landschaft. Intensiv, egal zu welcher Jahreszeit. Und da kommt man dann erst drauf, warum ist es so grün? Es sind die Orangenplantagen, die die ganze Ebene von Catania ausfüllen. Diese Orangenplantagen vermitteln eben diesen allerersten Eindruck. Natürlich, wenn ich im Spätsommer nach Sizilien komme, habe ich die abgeernteten Felder, habe ich an manchen Stellen Dürre. Es ist so, dass das Wetter heutzutage nicht mehr das ist, was es einmal war. Das heißt, es kann auch zwischendurch einmal regnen und dann wird es sofort wieder grün. Die Blumenpracht des Frühjahrs nicht, aber es wird wieder grün. Und so darf man sich nicht vorstellen, wenn ich im Herbst nach Sizilien reise, dass ich in eine verbrannte Gegend komme, sondern ich finde überall ein bisschen grün. Und das war eigentlich der erste Eindruck, der mich so fasziniert hat.
Wir landen in der zweitgrößten Stadt Siziliens, in Catania. Was sind so für dich so bisschen die Highlights in Catania? Was sollte man dort auf jeden Fall gesehen haben?
Wenn ich nach Catania komme, erwarte ich mal einen der faszinierendsten Fischmärkte, die es überhaupt in Sizilien gibt. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal das gesehen habe, habe ich mir gedacht, da will ich einkaufen, da will ich kochen. Und natürlich darf man diese ganzen Paläste, schwarze Fassade mit weißen Dekorationen, da darf ich nicht dran vorbeigehen. ich muss mir den Dom anschauen, ein Gebäude, das steht seit der Normannenzeit, seit dem 12. Jahrhundert, ist dort eine riesige Kirche gestanden. Und diese riesige Kirche hat man verändern müssen. Ein schweres Erdbeben, auf das wir sicher noch zu sprechen kommen, hat im Jahr 1693 diesen riesigen, sehr massiven Dom zerstört. Man hat ihn in der Barockzeit neu aufgebaut. Es ist eine Stadt, die eben nach diesem Erdbeben teilweise auf dem Reißbrett entstanden ist. Teilweise findet man noch die alten mittelalterlichen Gassen. Also es ist eine Kombination, die das ausmacht.
Hat man auf der Reise mit dir Zeit für den Fischmarkt? Besucht sie den Fischmarkt?
Natürlich besuchen wir den Fischmarkt. Es ist immer eine Kombination aus Kunst, aus Kultur. Und für mich ist einfach ein Markt oder ist auch Essen Kultur. Und natürlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil auf der Sizilienreise.
Klar, und ein ganz wichtiger Teil ist natürlich auch der Ätna selber. Du hast es schon in der geografischen Einordnung erwähnt. Den besteigen wir auch. Also dort geht es auch hinauf.
Dort geht es hinauf. Gott sei Dank besteigen wir nicht, denn wir beginnen bei 0 Höhenmetern. Und der Ätna hat im Moment 3300, ich glaube 64. Es ist ein bisschen schwierig festzulegen, denn je nach Ausbruch ändert der Ätna seine Höhe. Genau. Er ist in den letzten Jahren merklich gewachsen. Aber wir haben die Chance, mit dem Bus auf beinahe 2000 Meter hinaufzufahren. Dann gibt es eine Seilbahn, die uns weiter transportiert. Und wer wirklich ein Ätna-Erlebnis haben möchte, der sollte unbedingt diese Jeep-Tour, die dann mit einem Bergführer uns noch weiter hinaufführt auf 3000 Meter, mitmachen. Denn da erfahren wir so wirklich, was dieser Berg alles bietet und was er für eine Kraft und für eine Macht hat. Und dieses Vulkanerlebnis ist etwas, das den ganzen Osten der Insel prägt.
Was für Rolle spielt denn der Vulkan da im Leben der Menschen? Weil man darf ihn nicht vergessen, es ist ein aktiver Vulkan. Ich glaube, das hat man oft so gar nicht im Kopf, wenn man sagt, man fährt auf dem Ätna. Der ist ja im, glaube ich, 2025 erst zum letzten Mal ausgebrochen.
Er bricht ständig aus. Im Moment ist er sehr, sehr aktiv. Die Menschen leben damit, weil der Ätna bringt den Dünger. Am Ätna gibt es die Weinreben, am Ätna gibt es die Obstgärten, am Ätna gibt es Getreide. Es gibt Zitrusfrüchte bis in eine bestimmte Höhe hinauf, weil eben ständig durch diese Lavamassen der Vulkan auch den Dünger liefert für die Landwirtschaft. Die Menschen leben damit, die Menschen, natürlich beobachten sie ihn. Sie sind fasziniert davon. Sie wissen, dass man diese Kraft nicht einbremsen kann. Man hat immer wieder Versuche gestartet, Lavamassen umzuleiten. Funktioniert nicht. Und zu meinen faszinierendsten Erlebnissen gehört, nicht mit einer Reisegruppe, sondern privat, in etwa 10 Meter Abstand zu einem fließenden Lavastrom zu stehen. Das war einen Tag möglich und ich hatte das Glück, dort zu sein. Ein windstiller Tag und neben der fließenden Lava zu stehen. Ein unheimlicher Eindruck.
Da wird auch der Titel des Podcasts wieder klar. Feuer und Flamme. Wir haben immer wieder mal aktive Vulkane hier auch. In der Island-Folge hatten wir das. Wir haben es jetzt auch wieder hier. Wir sind wieder herunten vom Ätna. Wir besuchen, glaube ich, an dem Tag noch Taormina, also die Perla des Ionischen Meeres. Was ist das für ein Ort?
Taormina hat eine faszinierende Aussicht. Taormina hat ein großartiges antikes Theater.
Ganz berühmt.
Ganz berühmtes Theater. Taormina ist einer der beliebtesten Touristenorte. Aber ich weiß, ich rede jetzt vielleicht nicht genau das, was man hören möchte. Taormina ist nicht Sizilien. Taormina ist eine Stadt, wo man teuer einkaufen kann, wo man flanieren geht, wo man, wie gesagt, die Aussicht und das Theater genießt. Aber das wirkliche Sizilien ist ein anderes.
Genau, da kommen wir vielleicht dann eher woanders hin. Am dritten Tag geht es dann in Catania zum Fischmarkt, hast du schon gesagt. Und dann besuchen wir ja schon eindrucksvolle Ausgrabungen und anderes, oder? Habe ich mich da geirrt?
Wir fahren nach Syrakusa.
Ja, genau.
Und Syrakusa ist eine dieser Städte im Südosten Siziliens, geprägt eben auch von diesem Erdbeben. Mhm. Es muss ein Erdbeben unvorstellbarer Ausmaße gewesen sein. Man darf nicht vergessen, dass kurz nördlich von Syrakusa die eurasische und die afrikanische Erdplatte aufeinanderstoßen. Und da hat es dann halt manchmal wirklich gescheppert. Und zwar so stark, dass Geologen von einem der schwersten Erdbeben, das es überhaupt je rekonstruierbar in menschlicher Zeit gegeben hat, gespielt hat. Und bei diesem Erdbeben hat man dann eben auch Syrakusa neu aufgebaut. Eine Stadt, die in der Antike die größte Stadt, die wichtigste Stadt der antiken Welt gewesen ist. Das vergessen wir immer. Denn Syrakusa hat, rechnet man aus, in der Antike 200.000 Einwohner gehabt. Das kann man meistens ausrechnen aufgrund der Größe der Theater, die es gibt. Und Syrakusa muss eine enorm wichtige Stadt gewesen sein, auch für diese ganzen Theateraufführungen. Uraufführungen haben dort stattgefunden und das hat man wieder aufgegriffen mit dem Theatersommer, der jedes Jahr, seit einigen Jahren schon jedes Jahr, früher zweijährig, dort stattfindet. Antike Theaterstücke werden aufgeführt, heute nicht in Griechisch, sondern in Italienisch.
In Italienisch werden sie. Hast du das einmal besucht?
Ich bin noch nie dazu gekommen. Ich muss gestehen, wenn ich mit Reisegruppen unterwegs bin, bin ich am Abend ehrlich gestanden zu müde. Und ich war noch nie zu einer Zeit privat, wenn es die Aufführungen gegeben hat. Das steht noch auf meinem Programm.
Ich war mal in Griechenland in einem antiken Theater und dort wurde ein Stück im griechischen Original aufgeführt. Es war unglaublich faszinierend, weil das Tolle ist ja, nicht nur, dass du weißt, du sitzt auf Sitzen, wo schon vor 2000 Jahren Menschen gesessen sind und einem Theaterstück zugehört hat, aber auch, wie gut heute in diesem Theater noch die Akustik funktioniert. Das ist ja dieses Verblüffende an diesen Theatern. Da hörst du, wenn die Stecknadel fällt, vielleicht nicht, aber wenn einer in der Mitte redet, hörst du es auf jeden Platz ohne Mikrofon. Das ist schon ein ganz eigenes Erlebnis.
Das kann man natürlich im Theater in Syrakusa als Privatperson vielleicht nicht so gut erleben, aber diese Gegenwart der Antike mit der Quelle, die an der Spitze des Theaters herauskommt, eine Quelle, die Wasser liefert, das vor 2.500 Jahren von den Kriegsgefangenen, die man gemacht hat, in die Stadt Syrakusa geleitet worden ist. Und das existiert heute noch.
Weiter geht unsere Reise. Jetzt bewegen wir uns mal noch ein bisschen weiter. Jetzt sind wir schon am Tag 4. Hören wir uns mal kurz an, wie es hier weitergeht im Katalog.
Sizilien. 4. Tag. UNESCO-Welterbe Val di Noto. Noto, Ragusa. Heute geht es nach Noto. Nach dem verheerenden Erdbeben von 1693 wurde die Stadt einheitlich im sizilianischen Barock wieder neu errichtet. Über den ganzen Hang bis zur Kathedrale San Niccolo ziehen sich spektakuläre Adelspalazzi, Kirchen und Klöster. Für viele der Höhepunkte im Val di Noto ist aber die Stadt Ragusa, die wir am Nachmittag mit ihren prachtvollen Kirchen und Palästen aus goldenem Sandstein erkunden. Ein Barockjuwel, das jeden Besucher zu begeistern vermag.
Tag 4 klingt nach einem fantastischen Tag auch. Was sind denn so die Eindrücke, die man da so sammelt in diesen Städten, die man an dem Tag besucht?
Ein italienischer Journalist hat über Noto geschrieben, das ist ja heute auch Weltkulturerbe, alle diese Barockstädte Südostens gehören zum Weltkulturerbe, und er hat geschrieben, es ist ein Garten aus Stein. Und das kann man nur unterstreichen, denn dieser weiche Sandstein, der wurde so bearbeitet, dass die Ornamente, dass diese ganzen Konsolen, auf denen die Balkone ruhen, mit Fratzen, mit Masken, mit Tieren, dass das eben etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und da gibt es eben in Noto ganz besondere Beispiele. Und wir sind jetzt mitten im Mai bei dieser Aufnahme. Es war am letzten Wochenende ein großes Fest in Noto. Da wird eine Straße mit Blüten ausgelegt. Künstler kommen, malen Muster auf die Straße, die dann mit Blüten ausgelegt werden. Diese Blüten, das dauert sicher ein paar Tage, bis das verwelkt ist. Also das ist das ganz große Fest. Mhm. Da kommen dann von allen Orten in der Umgebung die Leute in historischen Kostümen. Also man legt sehr viel Wert auf Tradition und das ist ein guter Anlass, das Frühjahr zu feiern.
An dem Tag geht es weiter nach Ragusa. Zweigeteilte Stadt.
Ja, Ragusa zweigeteilt insofern, weil sie auf zwei sehr steilen Hügeln aufgebaut ist. Und Ragusa ist vielleicht manchen auch bekannt von den Fernsehserien des Kommissario Montalbano, denn gerade in diesen Barockstädten sind einige Drehorte zu finden. Mhm.
Muss man vielleicht kurz erwähnen, ist ja eine Vorlage aus Büchern. Andrea Camilleri, der das geschrieben hat, schon, glaube ich, 30 Jahre jetzt in Summe, dass er das geschrieben hat. Und in den Büchern spielt es ja in einer fiktiven Stadt.
Ja, diese Stadt Ligata, die gibt es nicht, die der Kommissario Montalbano da als Heimatstadt angibt. Der Schriftsteller Camilleri ist vom Süden der Insel Siziliens. Er war immer sehr, sehr eng verbunden mit der Heimat. Und er hat in diesem Kommissario Montalbano eine Figur geschaffen. Das ist, so kann man sich einen Sizilianer vorstellen.
Genau. Er geht ja wahnsinnig gerne essen. Also das Essen spielt ja in den Büchern eine ganz, ganz große, ganz, ganz große Rolle. Werden wir sozusagen noch extra behandeln. Was ist Ragusa für eine Stadt?
Ragusa ist eine Stadt, die eine sehr alte Stadt war. Mhm. In dem einen Teil Ragusa Ibla ist die Stadt, die es schon seit Jahrhunderten gegeben hat, aber die eben durch dieses Erdbeben zu einer Barockperle geworden ist. Gerade der Dom, der an der höchsten Spitze steht, ist ein gutes Beispiel dafür. Aber man muss dann eben auch hinter den Dom gehen. Man muss in diese kleinen Gassen hineingehen. Und wenn man weit genug geht, dann hat man auf einmal den Blick tief ins Tal hinunter auf die etwas neuere Stadt Ragusa auf der gegenüberliegenden Seite.
Nach diesem tollen Ausflug am Tag 4 geht es ja weiter zum nächsten UNESCO-Welterbe. Da ist ja sozusagen ein Höhepunkt jagt den anderen. Aber auch hier hören wir auch kurz mal in den Tag 5 hinein.
Fünfter Tag. Ausflug UNESCO-Welterbe Val di Noto, Modica, Scicli. Dass das Val di Noto noch viel mehr zu bieten hat als Noto, werden wir heute im Laufe des Tages erleben. Zunächst geht es nach Modica, das uns mit einem der schönsten barocken Stadtensembles in Sizilien erwartet. Es zieht sich über den Südhang der Monte Iblei und begeistert mit eindrucksvollen Kirchen und Palästen. Nicht weit entfernt liegt Scicli, eine wunderschöne kleine Stadt, die sich in eine enge Schlucht hineinzwängt. Die alte Stadt lag auf dem Plateau darüber. Nach dem gewaltigen Erdbeben bebaute man in herrlichstem Barock die Unterstadt, die ganz eindeutig zu begeistern weiß.
Da steckt schon ganz viel Begeisterung im Katalog selber drinnen. Wenn du diesen Tag so bereist, wenn du diesen Tag mit den Gästen so verbringst, sind Leute begeistert nach diesem Tag? Ist es tatsächlich so ein bisschen, wie es im Katalog beschrieben ist?
Ach, das ist absolut so, wie es in dem Katalog beschrieben ist. Und es sind die Städte Noto, Ragusa, Modica, Scicli. Das sind alles Städte, die gebaut worden sind, um zu präsentieren, beziehungsweise beziehungsweise von Adeligen auch geplant worden sind, die sich selbst präsentieren wollten. Also man hat oft das Gefühl, man geht durch Theaterkulissen und das in einer Landschaft, in einer Morphologie, die eben einmalig ist, denn auch Modica ist eine Stadt, die auf steilen Hügeln errichtet ist. Da geht es hinauf und hinunter, damit muss man schon rechnen, wenn man unterwegs ist. Aber Modica ist natürlich auch eine Stadt, die nicht nur das Barock zu bieten hat. Modica ist eine Stadt, die Heimatstadt eines Nobelpreisträgers gewesen ist, der bei uns ganz unbekannt ist. Ein Mann namens Salvatore Quasimodo ist dort auf die Welt gekommen. Und er hat in Gedichten, er hat sich an der Antike orientiert gehabt, er hat in Gedichten seine Heimat Sizilien besungen. Etwas, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Aber keine Angst, es gibt auch nicht alle Gedichte von Quasimodo auf Deutsch übersetzt. Er hat Italienisch geschrieben. Das bleibt vielen dann vielleicht verschlossen.
Und an dem Tag bereist man, wir haben es in der Einleitung eigentlich auch schon gehört, und eine pittoreske Stadt. Wie hast du das korrekt ausgesprochen?
Schickli.
Schickli?
Schickli.
Schickli, ja genau, ja. Schickli, nach Schickli. Es ist etwas, was glaube ich nicht bei allen am Reiseprogramm steht, vielleicht nicht die bekannteste Stadt. Was macht denn die so besonders?
Ja, Schickli ist eben ein weiteres Beispiel dafür, wie faszinierend dieser Barock in Sizilien ist. Ein Barock, der natürlich in diese spanische Periode der Fremdherrschaften, wenn man es so nennen will, in Sizilien fällt. Und ein Barock ist, der ganz anders ist als das, was wir von Österreich kennen. Wenn ich mir ein Barock in Österreich anschaue, ein Stift Melk anschaue mit viel Gold, mit viel Malerei. In Sizilien fehlt das alles. Aber ich habe dafür diese unwahrscheinlich faszinierenden Fassaden von Palästen. Ich habe Kirchen, die einen ganz anderen Charakter haben als unsere, die erhaben wirken. Also das ist es, was auch in Schickli wichtig ist für die Besichtigung der Stadt.
Jetzt hast du es gesagt, die Städte wirken zum Teil fast wie Theaterkulissen. Sind das Städte, die eher heute mehr wie Museumsstädte wirken, nein, oder sind sie noch lebendig? Ist dort noch Leben zu spüren?
Die Städte sind lebendig. Mhm. Die Städte sind Gott sei Dank, ich habe das bei Noto beobachten können, über die Jahre hinweg sehr, sehr lebendig. Die Menschen leben in diesen Städten. Es gibt Geschäfte. Und gerade Städte wie Modica oder Schickli oder Ragusa, die vielleicht nicht ganz im Blickwinkel der Touristen liegen, das sind Städte, wo man eben auch sieht, da lebt man gerne. Mhm. Und es fehlen vielleicht die Souvenirgeschäfte, aber dafür erlebt man Italien pur.
Ja, und dann geht es auch schon weiter von Ragusa aus am sechsten Tag. Jetzt geht's hinein in die Welt der Mosaike, in die Welt der Antike. Was sind so die Highlights dann am sechsten Tag?
Der sechste Tag beginnt schon mit einem ganz tollen Highlight, und zwar der Villa del Casale in Piazza Armerina. Das ist eine spätrömische Landvilla. Man weiß bis heute nicht, wer der Erbauer dieser Villa gewesen ist. Möglicherweise, es steht zur Debatte, dass es ein Steuereintreiber gewesen ist. Vielleicht waren die Finanzen auch noch dazu mal auch schon etwas fragwürdig. Also man weiß es ganz einfach nicht. Was uns aber dort erwartet, sind 3.500 Quadratmeter Mosaike auf den Fußböden dieser Villa. Es war ein riesiger Glücksfall, dass diese Villa im Mittelalter von einem Erdrutsch verschüttet worden ist, der diese Mosaikfußböden überdeckt hat und damit bewahrt hat. Und in den 1950er Jahren hat man begonnen, diese Villa auszugraben. Man arbeitet immer noch dran und natürlich muss man auch ständig restaurieren. Für uns faszinierend, dass es diese Schilderungen des Alltags gibt, dass es Jagdszenen dort zu sehen gibt. Und in den einfachen Räumen, ich wünschte mir, ich hätte so einen einfachen Raum, gibt es Ornamentbänder, gibt es teppichartige Muster, die da gelegt worden sind. Und das alles mit etwa 1 Zentimeter großen Marmorsteinchen in allen Abschattierungen, die man sich nur vorstellen kann.
Was macht denn das für einen Eindruck auf die Leute? Also wie sind, wenn man das so zum ersten Mal sieht?
Ich habe es zum 100. Mal gesehen und mir bleibt immer noch der Mund offen.
Ja, weil es so einen Einblick gibt in eine Welt, wie ein Foto aus einer längst vergangenen Zeit.
Ich darf teilweise drüber gehen über diese Mosaikböden. Es gibt Stellen, wo man drüber gehen darf. Vielleicht wird man das auch einmal ändern. Aber es sind die Räume, auch wenn sie nicht mehr in voller Höhe erhalten geblieben sind. Ich sehe das Leben der Antike.
Wahnsinn.
Ich sehe nicht ein Museum, wo man das an die Wand gehängt hat, sondern ich sehe, wie das ausgesehen hat.
Ich glaube, das macht ja Sizilien auch so besonders, dass du von der Wunderwelt des Barock am nächsten Tag unmittelbar in die Wunderwelt der Antike eintauchst. Da hast du alles nebeneinander auf dieser Insel. Relativ knapp beieinander, oder? Du bist ja auch nie besonders lange unterwegs.
Es gibt ein paar längere Strecken mit dem Bus, aber ich meine, die Insel hat 26.000 Quadratmeter. Das ist so grob geschätzt Niederösterreich und das Burgenland zusammen. Aber man kann ohne weiteres hier 11, 12, 14 Tage unterwegs sein, um eben diesen Reichtum auch kennenzulernen. Und das macht es vielleicht manchmal beim Reiseleiten ein bisschen schwierig. Kontinuierlich Geschichte erzählen kann man nicht. Man muss immer springen.
Genau, man muss immer die Jahrhunderte muss man wirklich herumspringen, weil du so unglaublich viel erlebst auf dieser Reise. Und ich glaube, wir hören uns mal wieder an. Wie klingt denn dann der siebente Tag? Wieder ein ganz tolles Highlight am siebten Tag.
Sizilien. Siebter Tag, Scala dei Turchi, Selinunte, Marsala. Unser erster Besichtigungspunkt ist die Scala dei Turchi, eine strahlend weiße Felsformation, die an Stufen hinunter zur Küste erinnert. Weiter geht es an der Westküste Siziliens zum angeblich größten archäologischen Park Europas, den einzigartigen Ausgrabungen von Selinunte. Die faszinierende griechische Stadt, die im 7. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde, begeistert mit mächtigen Tempelanlagen in der weiten Ebene. Am Nachmittag erreichen wir das Gebiet von Marsala, berühmt für seinen Wein, den wir im Weingut Florio verkosten werden.
Liebe Gabriele, dieser Tag, da habe ich natürlich ganz viele Fragen von der Weinverkostung beginnend, aber gehen wir den Tag so an, wie er eigentlich wirklich stattfindet an diesem Tag. Jetzt kommen wir ja zu Motiven, auch Fotomotiven, die man ganz oft so sieht auf Sizilien-Postkarten und so, die Tempeln oder zumindest die Teile der Tempeln, die da noch stehen. Eine unglaubliche archäologische Ausgrabung, die wir hier sehen an dem Tag.
Ich werde da noch einen Tag zurückgehen, denn wir haben nur Piazza An Marina erwähnt für unseren sechsten Tag.
Und Wir haben am sechsten Tag was vergessen
und wir wollen ja noch an die Südküste kommen. Wir fahren also vom Landesinneren dann direkt an die Südküste nach Agrigento.
Ja.
Und Agrigento ist berühmt für sein Tal der Tempel. Und da beginnt schon einmal der Irrtum. Die Tempel stehen alle auf einem Hügel oben. Und zwar einem Hügel, der eine wirkliche Geländestufe zum Meer, zur Ebene vor diesen Hügeln bietet. Tal der Tempel aber deswegen, es ist jetzt archäologisch nicht korrekt, aber das hat sich einfach so eingebürgert, einfach deswegen, weil die antike Stadt, die man nicht ausgraben kann, noch höher liegt. Die antike Stadt liegt nämlich unter der heutigen Stadt Agrigento verborgen. Man kann nicht jetzt die Häuser abreißen und dort graben, nur weil man Archäologe ist. Aber was uns geblieben ist, sind eben diese Tempel, die wie eine Perlenschnur entlang dieser Hügelkette aufgereiht sind. Und es sind Tempel, die zum Teil wieder aufgestellt worden sind, weil über die Jahrhunderte hinweg die Säulen umgefallen sind. Aber einer steht so, wie er im Jahr 406 vor Christus verlassen worden ist. Er steht ganz genauso dort, denn er wurde einmal in eine Kirche umgewandelt. Und man hat ihn immer weiter verwendet. Man hat diesen Tempel als das Musterbeispiel griechischer Tempel überhaupt genommen. Und man darf nicht vergessen, in der Zeit, wie man die Grand Tour gemacht hat, in der Barockzeit, wie man sich gebildet hat, wie man klassische Bildung erfahren hat wollen, konnte man nicht so leicht nach Griechenland fahren, denn Griechenland hat zum Osmanischen Reich gehört. Und eine Bewilligung zu bekommen, dorthin zu fahren, hat man sehr große Strapazen auf sich nehmen müssen und die Reise war nicht sicher. Wo ist man hingefahren, wenn man Griechenland kennenlernen wollte? Man ist nach Süditalien gefahren, man ist nach Paestum gefahren, man ist nach Sizilien gefahren. Und dieses klassische Griechische, das finde ich in Agrigento und dann eben, und dann gehen wir gleich zum siebten Tag. Dann finde ich das auch in Selinunte. Selinunte ist die am weitesten im Westen gelegene Siedlung der Griechen gewesen. Griechen haben sich an die Ostküste und an die Südküste erstreckt und weiter als Selinunte sind sie nicht in den Westen vorgedrungen. Und dort gibt es eine Ausgrabung in zwei Teilen. Wir fahren mit einem kleinen Zug dann von einem Teil der Ausgrabung zum zweiten Teil, weil es eben so weit in diesem Talkessel, müsste man sonst etwa eine Stunde unterwegs sein, um das zu erwandern. Wir sind zunächst einmal bei drei riesigen Tempeln, die eben auch zum Teil nur aufgestellt worden sind, wieder die Säulen, die gestanden sind, ergänzt durch diejenige, die man dann wieder errichtet hat. Wir schauen uns riesige Tempel an. Die gehören zu den größten Tempeln der antiken Welt, um dann zu wechseln auf die zweite Seite, auf den zweiten Teil dieser Ausgrabung, wo es wiederum eine sehr, sehr dichte Bebauung mit Tempeln gibt. Also die Wohnbezirke, die dann außerhalb gelegen waren, die sind gar nicht so sehr von Interesse wie diese enormen Tempelanlagen auch im zweiten Teil der Ausgrabung von Selinunte.
Und was es auch schon seit der Antike gibt, ist der Wein. Ja, auch den haben wir, ja schon seit der Antike, seit den Römern, seit den Griechen. Und zum Wein kommen wir auch an diesem Tag. Sicher nicht der Erste, den man auf der Reise trinkt.
Hoffentlich nicht der Erste.
Aber man kommt aufs Weingut, man kann so ein bisschen Wein auch verkosten. Welche Rolle spielt denn der Wein auf Sizilien?
Ja, der Wein auf Sizilien, der ist eben auch von den Griechen gebracht worden. Und der Wein auf Sizilien spielt eine ganz große Rolle, denn Sizilien ist das größte Weinbaugebiet von ganz Italien. Ja, man denkt immer an die Toskana. Die Toskana kommt an vierter Stelle. Das größte Weinbaugebiet ist Sizilien.
Damit hast du mich jetzt überrascht.
Ja, das ist gut so. Es gibt über 112.000 Hektar Rebfläche in Sizilien. Und womit ich dich wahrscheinlich auch überraschen werde, jetzt ist die Frage, wie viel Prozent weiße, wie viel Prozent rote Weine?
Ich hätte gesagt wahrscheinlich 80% rot und 20% weiß.
Ja, das ist der große Irrtum, denn es sind beinahe 70% Weißweine. Und es wird der Anteil an Rotweinen größer, aber Sizilien ist ein Weißweingebiet.
Okay.
Ist ganz interessant, da denkt man nicht dran. Und für diese Weißweine ist natürlich auch gerade diese Region um Marsala ganz, ganz wichtig. Denn nur in diesem Gebiet dürfen die Trauben geerntet werden, mit denen man den Marsala-Wein macht. Alle anderen sind fantastische Weine, sind fantastische Rebsorten, ausgefallenere vielleicht wie die autochthone Traube des Grillo, ein Wein, den man dringend empfehlen kann. Aber es ist so, dass dieses Gebiet für die Marsala-Trauben eben sehr, sehr genau geregelt ist. Und da war unser Weinskandal in Österreich ausschlaggebend dafür, dass die Weingesetze verschärft worden sind, dass man nun wirklich gute Weine macht und sie nicht mit irgendwelchen Eierlikör oder sonst was versetzt und dann Marsala nennt. Also da haben wir Österreicher ein bisschen was dazu beigetragen, dass diese Weinproduktion so qualitätvoll ist.
Dass man die Weißweine aus Sizilien nicht so kennt, hat das ein bisschen was damit zu tun, dass die auch primär auf der Insel selber getrunken werden und nicht so sehr exportiert werden?
Ja, das ist etwas, was sich langsam ändert. Mhm. Denn es entstehen in Sizilien, mir hat man gesagt, täglich neue Weingüter. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Aber es ist so, dass es sehr viele junge Winzer gibt, die auf den Markt gehen. Und die exportieren auch. Mhm. Es sind aber nicht alle diese Weine, die auf den Markt kommen, jetzt nach den DOC-Regeln oder nach DOC-Kriterien erstellt, und das hat zunächst einmal die Vermarktung schwierig gemacht. Man sagt, vor allem in Amerika legt man großen Wert darauf, dass diese DOC-Bezeichnungen dabei sind. Wenn man guten sizilianischen Wein trinken will, dann bekommt man ihn in Österreich. Und es gibt die Weine vom Ätna, die natürlich ganz anders sind als die im Westen Siziliens. Vulkanischer Boden, aber egal woher, man sollte sie einfach probieren, und die Möglichkeit haben wir auch in Österreich.
Großartig. Jetzt haben wir schon ein bisschen durstig. Wir warten noch kurz mit dem Essen. Ja, wir warten noch ganz kurz. Wir warten noch
jetzt
ganz
haben
kurz.
Wir ja erst getrunken.
Jetzt haben wir erst getrunken, genau. Jetzt fahren wir mal noch ein bisschen weiter. Wir sind also jetzt angekommen in der namensgebenden Region, in der namensgebenden Stadt in Marsala. Dann erwartet uns ein Bootsausflug. Einmal was Außergewöhnliches auf dieser Reise.
Es ist ein ganz kurzer Bootsausflug. Ja. Es ist eine Strecke, die man vom Festland Sizilien, ich nenne die Insel immer Festland dann, zu einem Ausgrabungsgebiet macht, das ganz außergewöhnlich ist. Nämlich, das ist eine phönizische Ausgrabung. Die Phönizier, die sich auf der Insel im Westen festgesetzt haben, haben ihre Insel verlassen müssen, weil sie von den Griechen überfallen wurde. Und so sind alle Bauten, die die Phönizier dort errichtet haben, stehen geblieben. Beziehungsweise natürlich die Ausgrabungen haben sie wieder zutage gefördert. Und es gibt ein kleines Museum mit den Kunstschätzen, die man dort gefunden hat. Zum Beispiel auch eine Marmorstatue eines Jünglings, die ganz außergewöhnlich ist.
Und an diesem Abend erreichen wir dann Palermo, die Hauptstadt Siziliens. Für jemanden, der noch nie in Palermo war, ich war vielleicht schon einmal, ich kann mich gar nicht genau erinnern, war als Kind einmal mit meinen Eltern auf Sizilien, kann mich heute nicht mehr genau dran erinnern. Wie erlebt man denn Palermo? Was ist denn das für eine Stadt?
Das ist jetzt eine Herausforderung, das zu erklären, denn Palermo kann man schwer erklären. Okay. Palermo ist faszinierend, laut, chaotisch und eine der schönsten Städte überhaupt. Es hat eine sehr, sehr große Altstadt. Palermo ist eine Stadt, die schon von den Phöniziern besiedelt gewesen ist. Also wir sprechen hier von dem 8., 9. Jahrhundert vor Christus und ist diese Hauptstadt geblieben bis zum heutigen Tag. Es war eine Stadt, die unter den Arabern aufgeblüht ist. Die Normannen haben sie zu ihrer Hauptstadt gemacht. Es ist eine Stadt, wo man heute noch sehr viele dieser arabischen Einflüsse merken kann, auf den Märkten zum Beispiel. Die Familiennamen, immer wieder stößt man auf Familiennamen in Palermo, die eindeutig arabischen Ursprungs sind. Es ist eine multikulturelle Stadt und das seit Jahrtausenden.
Ich glaube, Palermo ist auch ein guter Ort, um über das Essen zu reden. Ich glaube, man kann doch nichts schon zustimmen. Ich meine, klar, Sizilien ist ganz außergewöhnlich, was das Essen betrifft. Mein Trauzeuge und einer meiner besten Freunde ist Sizilianer. Also liebe Grüße, lieber Massimo, wenn du hier zuhörst. Und ein paar Mal war ich auch bei ihm zu Hause in Italien zum Essen eingeladen. Ich kann mich heute noch erinnern an diese unfassbaren Mengen, die du dort hast zu essen bekommen, an diese langen Mittagessen, die du auch dort hast. Ist ja unglaublich. Was soll man in Sizilien auf jeden Fall essen?
Fisch, Meeresfrüchte, Fisch und Gemüse.
Okay.
Es ist natürlich schwer, wenn jemand weder Fisch noch Meeresfrüchte mag, bleibt ihm das Gemüse, aber das Gemüse ist immer ganz frisch. Und sie legen ganz großen Wert auf erstklassige Lebensmittel, immer frische Lebensmittel. Es wird immer frisch gekocht. Also ich glaube, McDonald's hat dort keine Chance. Ich kenne einen einzigen, aber allein in Palermo, Streetfood von Palermo ist so wahnsinnig gut. Da brauche ich keinen Hamburger. Ich habe jetzt für eine Firma Werbung gemacht, aber das gilt natürlich für alle Fastfood-Ketten, egal welche, aber die eine ist bekannter. Und es ist so, dass man vor allem unheimlich gute Gemüsegerichte findet. Und das kommt daher, die Bevölkerung war arm. Und die arme Bevölkerung hat sich zwar den Fisch aus dem Meer holen können und ihr Gemüse anbauen, aber Fleisch hat es nicht gegeben. Und so ist also die Fleischküche in Sizilien vielleicht nicht so das Highlight, aber alles andere unbedingt.
Das ist, glaube ich, ganz generell so ein bisschen in Italien so, dass das Fleisch nicht unbedingt das Hauptessen ist. Wir haben viel Pasta, wir haben auch viel Gemüsegerichte, gerade in Sizilien, die Auberginen mit dem Parmesan und so, also unglaubliche Gerichte. Aber die Reisbällchen, die Arancini hast du uns noch so ein bisschen verschwiegen. Das auch,
die habe ich euch nicht verschwiegen, die kommen die natürlich.
Das wäre ja auch so ganz typisch sizilianisch
das
eigentlich.
Ist, und da muss man wahnsinnig aufpassen. In Catania heißt eines Arancino mit O am Schluss. In Palermo ist es eine Arancina mit A am Schluss. Und da gibt es Streitereien, wenn ein Palermitaner und ein Catanese zusammenkommen, denn jeder ist überzeugt davon, es heißt so, wie er es gewohnt ist. Diese Reisbällchen sind das ideale Mittagessen, wenn man weiß, dass man am Abend viel essen möchte. Die Reisbällchen sind gefüllt entweder mit Ragout oder mit Spinat oder mit Käse. Sie werden dann paniert und frittiert und schmecken einfach köstlich.
Ja, das ist tatsächlich so etwas, was bei uns gar nicht so bekannt ist, interessanterweise. Ja, das hat sich nie so richtig durchgesetzt oder was auch immer. Gut so, dass es Dinge gibt, die es halt nur woanders gibt. Auch das macht so diesen Zauber von Reisen aus. Ganz schwierige Frage jetzt. Gibt es so ein Lieblingslokal?
In Palermo gibt es für mich kein Lieblingslokal, denn da treffe ich mich mit meiner Freundin und werde zu Hause versorgt. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel auf den Märkten sehr gute Fischlokale gibt, die natürlich jeden Tag frisch beliefert werden. Und dort kann ich schwelgen in allen Fischen, die es nur aus der Region gibt. Eine meiner Lieblingsspeisen ist natürlich Schwertfisch. Das ist was Feines. Oder Oktopussalat.
Wir nehmen auf, es ist jetzt 12:30 Uhr bald. Also man merkt schon, wir sind schon langsam ein bisschen hungrig.
Was man unbedingt essen muss, wenn man in Sizilien ist, ist die Caponata.
Ja,
die Caponata, ein Gericht aus Melanzani, Stangensellerie, Rosinen sind dabei, natürlich Tomatenmark und je nach Hausfrau dann noch die eine oder andere Zutat. Kapern dürfen nicht fehlen und dazu ein Glas Grillo. Mehr braucht man schon nicht mehr.
Fragend, viel Olivenöl, also alles ein bisschen deftiger auch, muss man sagen.
Ja, wenn man eine Diätreise machen möchte, sollte man woanders hinfahren.
Ja, das ist richtig. Ja, also da wird auch lange und viel gegessen. Und du hast es auch schon schön gesagt, im Kreise der Familie oft mit großen Tafeln, das ist ja das Schöne auch im Süden, dass man das sozusagen noch ein bisschen mehr zelebriert. Gut, verlassen wir die große Welt der Kulinarik in Sizilien wieder. Gehen wir noch einmal zurück zur Reise. Wir sind in Palermo angelangt. Was erleben wir denn in und um Palermo vor allem jetzt noch? Was sind denn so die Höhepunkte, die uns jetzt noch bevorstehen?
Um Palermo muss man an erster Stelle natürlich Monreale nennen. Monreale, diese riesige Kirche mit einem Mosaikzyklus, der ganz einmalig ist, zum Weltkulturerbe dieser arabo-normannischen Kunst dazugehört, mit eben auch dem Dom von Cefalù, wenn wir das gleich vorne wegnehmen. Genau. Das sind ganz außergewöhnliche Bauwerke, die in normannischer Zeit entstanden sind, von arabischen Bauleuten geschaffen worden sind, von byzantinischen Mosaizisten ausgestattet worden sind. Ich erinnere mich noch an meine Zeit auf der Uni. Wir wurden natürlich auch geprüft, diese verschiedenen Christusdarstellungen auseinanderzuhalten, von der Cappella Palatina, Monreale und Cefalù. Und es war immer furchtbar schwierig. Und dabei ist es so einfach, wenn man das kennt, wenn man weiß, wie das im Original wirkt, man wird es nie wieder verwechseln. Und es ist eben auch Cefalù eines dieser Ausflüge, die wir von Palermo aus machen. Denn Cefalù ist ein ganz entzückendes Städtchen. Die Kirche, dieser riesige Dom, wird hinterfangen von dem Berg, der dem Ort den Namen gibt, Kephalos. Der schaut aus wie ein Kopf. Und es ist ein Städtchen mit kleinen Gassen, mit hübschen kleinen Gassen, vielen kleinen Lokalen. Es ist übrigens dort auch ein Film gedreht worden, Indiana Jones.
Welcher Teil?
Indiana Jones Nummer 5. Ich kann mich erinnern, ich kam genau dorthin, wie Indiana Jones 5 gedreht worden ist. Also, war nicht der einzige Drehort in Sizilien und ich habe den Film noch nicht gesehen.
Jetzt muss man, wenn man Indiana Jones Fan ist, muss man sagen, war der Teil 5 eigentlich eine große Enttäuschung?
Ja, ich würde mir trotzdem anschauen, einfach weil ich die ganzen Drehorte sehen möchte, wo der Film gedreht worden ist. Und an dem Tag, wo wir nach Cefalù fahren, machen wir noch einen ganz außergewöhnlichen Ausflug. Und zwar, es liegt außerhalb von Palermo etwa so wie Wien und Baden. Man hat in der Zeit, wie es hier im Sommer heiß war, versucht, die Stadt zu verlassen und ist nach Baden gegangen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In Palermo hat man das schon in der Barockzeit gemacht. Man hat die heiße Stadt verlassen und hat in Bagheria Villen in der Barockzeit aufgebaut. Riesige Landsitze mit großen Parkanlagen, die leider zum Großteil heute verbaut sind. Aber eine solche Villa besuchen wir. Eine Villa, wo man sich noch sehr gut vorstellen kann, wie dieses barocke Leben abgelaufen ist. Und diese Villa Palagonia ist eben auch ein Sonderbeispiel dadurch, dass es so absurde Figuren gibt, die die Gartenmauer schmücken. Wir sehen in diesen wunderbaren Hauptsaal hinein, der total verspiegelt ist an der Decke mit Malereien und Spiegeln. Also das ist schon etwas ganz Besonderes.
Wir sind langsam am Ende der Reise angekommen. Jetzt kommen noch ein, zwei wirklich schwierige Fragen. Ich weiß, das sind immer die allerschwierigsten Fragen. Jetzt verbringst du jedes Jahr 6 Wochen, 8 Wochen auf Sizilien. Das ist fast eine kleine zweite Heimat, wenn man so will. Wenn es so einen Lieblingsort gäbe, für den du dich jetzt entscheiden müsstest, wo ist so einer dieser Orte, wo du sagst, boah, wenn ich dort dann sitze oder stehe, dann bin ich richtig angekommen?
Das ist absolut unmöglich, dass ich das sage, weil es kommt immer darauf an, wo ich mich gerade befinde. Das hängt von der Stimmung ab, das hängt vom Wetter ab. Aber meistens sind es die Gegenden, wo es mehr Natur ist, wo es stiller ist, wo der Tourismus nicht unbedingt jeden Tag 5-mal vorbeikommt. Das sind die Orte und die sind meistens im Landesinneren gelegen, wo es wirklich ruhiger ist, wo ich in Naturschutzgebieten unterwegs sein kann. Das ist, was faszinierend ist. Aber weil du gesagt hast, Heimat. Das klingt jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, esoterisch oder was, aber wie ich das erste Mal nach Sizilien gekommen bin, ich bin ausgestiegen aus dem Flugzeug und habe zu meinem Mann gesagt, ich bin zu Hause angekommen. Okay. Es ist so.
Ganz spannend.
Ja.
Ganz spannend. Du hast ein Thema jetzt ganz kurz angeschnitten, das Thema mehr oder weniger Leute. Kann man auch hier vielleicht so ein Bild das nur einordnen? Ist Sizilien touristisch sehr überlaufen oder
nein.
Hast du? Nein? Okay.
Es gibt die Hotspots. Es gibt die Dinge, die jeder, der nach Sizilien kommt, sehen möchte. Das ist Piazza Armerina, das ist natürlich Monreale oder Palermo, das ist natürlich auch Taormina.
Ja, klar.
da sind die meisten Leute. Aber wenn ich in so Städte fahre, wie wir das auf unserer Reise machen, wie Schickli, Modica, Ragusa, da erlebe ich das Barock, den Barock Siziliens, ohne dass ich schauen muss, dass ich nicht jemanden ins Bild renne. Also das sind die Plätze, wo es ruhiger ist, wo man sehr viel mehr vom Land erspüren kann.
Jetzt vielleicht noch zum Abschluss ein bisschen praktische Sachen zu besprechen. Wir haben ja ein Thema elegant umschifft hier. Wie steht es denn eigentlich so um die Sicherheit in Sizilien? Es schwingt, ich weiß, du lachst schon, aber es schwingt natürlich so in den Köpfen immer die Familie und die Mafia und all das schwingt natürlich mit und die Taschendiebe in Palermo und so weiter. Ist Sizilien ein sicheres Reiseland, eine sichere Reiseregion?
Sizilien ist eine absolut sichere Reiseregion. Ich hatte noch niemals mit Reisegästen irgendein Vorkommnis. Wenn mir jemand zeigen könnte, dass er von der Mafia etwas merkt, dann würde ich mich wundern. Mhm. Ich weiß, wenn irgendwo was läuft, werde ich das vielleicht schneller erkennen, aber als Reisegast hat man damit überhaupt nichts zu tun, denn was die Mafia betrifft, es geht um Einfluss, es geht um Macht und Geld und Politik und das sind nicht wir. Das sind nicht wir Reisegäste. Und Taschendiebstahl, wenn ich in Wien in die U-Bahn steige, habe ich genau die gleiche Chance, dass ich einen Taschendieb erwische, wie wenn ich in Palermo über den Markt gehe. Ich muss auf meine Sachen achten.
Genau. Also ich hätte das genau wie du so eingeschätzt. Was sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man nach Sizilien fährt?
Sonnenbrille, Sonnenschutz. Denn man darf nicht vergessen, wir sind sehr weit im Süden. Mhm. Es ist die Sonneneinstrahlung sehr, sehr stark. Es ist die UV-Einstrahlung sehr stark. Und da darf man wirklich nicht sagen, ich bin jetzt im Süden, ich möchte braun werden, ich stelle mich in die Sonne. Das wäre wirklich der falsche Weg.
Genau. Da hast du völlig recht. Ist die Reise für jeden geeignet, die du hier anbietest?
Die Reise ist sicherlich anstrengend. Ja. Also ich sollte gut zu Fuß sein. Das ist aber eigentlich naheliegend, wenn ich mir das Reiseprogramm anschaue. Und es ist natürlich eine Reise, wo ich sehr viele Informationen bekomme. Ich kann mich natürlich auf Durchzug stellen und die Informationen, wenn ich übermüdet bin, durchlaufen lassen, ist keine Frage. Aber es ist sicherlich eine Reise, die sehr viel Unterschiedliches bietet, jetzt eben nicht nur von der vom geschichtlichen Ablauf her, sondern die Natureindrücke, die Kunst, die Kulinarik. Es sind umfassende Einblicke und ja, es sind 11 gefüllte Tage.
Und ich glaube, eines sollte man schon noch einpacken, außer du belehrst mich da jetzt eines Besseren. Wenn man nach Italien fährt, aber nach Sizilien fährt, sollte man schon ein bisschen was Eleganteres auch dabei haben. Es sind Menschen, die sich gerne elegant anziehen. Und wenn man dann am Abendessen geht, will man ja auch ein bisschen da mitspielen mit denen.
Das ist ein sehr gutes Thema. Ich weiß, ich bin da auch immer sehr, sehr darauf bedacht, dass ich si deve fare una bella figura. Und daher, wenn ich am Abend zum Abendessen mit den Wanderschuhen und der kurzen Hose komme, bin ich, glaube ich, falsch am Platz.
Genau, das merkt man da in Sizilien auf jeden Fall. Letzte Frage, ganz schwierige Frage. Ich ahne deine Antwort voraus, aber vielleicht, wie stellst du sie trotzdem? Von all diesen Momenten und wunderbaren Erlebnissen, die du auf Sizilien gehabt hast, wenn du eines mit uns teilen könntest, an das du dich immer erinnerst, was wär's denn?
Das ist aber wirklich jetzt eine Herausforderung. Etwas, woran ich jetzt sofort denke, ist gerade erst im April passiert, wie bei einer Diskussion mir mein Busfahrer gesagt hat, ja, aber du bist doch eine von uns. Und das ist vielleicht das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe.
Na schön, ja. Schön, dass wir jemanden dabei hatten bei dieser Reise nach Sizilien, die eine waschechte Sizilianerin schon ist, zumindest vom Busfahrer. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kann man gar nicht bekommen. Vielen Dank, Gabriele, dass du uns so viele Insights geliefert hast, so viel und so viel Gusto gemacht hast auf die Reise von Wein über die Antike, Barockessen. Wir hatten alles hier dabei. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Zuschriften, über Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns Themenvorschläge macht. Welche Reisen sollen wir unbedingt noch für euch besprechen? Und das war's auch schon wieder, die 12. Episode von Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Alle Infos zu der Reise packen wir euch wie immer in die Shownotes, auf die Webseite, auf Instagram, auf Facebook unter Kneißl Touristik. Liebe Gabriele, danke, dass du da warst.
Danke vielmals.
Und alles Gute an alle, bleibt uns gewogen und gute Reise.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.